Brigitte, wir reden heute über den Karl. Ein Mann, der heftige Probleme bekommen hat, weil er ein extremer Sammler und Horter ist. Hast du auch eine Sammelleidenschaft?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe total Panik davon, vor zu vielen Gegenständen umgeben zu sein.
Also keine Briefmarkensammlung, Kaffeeraumdeckel.
Schrecklich. Ich finde, es sind alles Sachen, die nur verstauben. Und ich möchte Freiraum haben, mich herum und Luft. Und ich will nicht erdrückt werden durch Gegenstände.
Ich als Kind habe ich Pins gesammelt, aber ja, mittlerweile bin ich im Wegwerfen etwa gleich gut wie im Sammeln.
Und was ist mit deiner Pins-Sammlung passiert?
Die verstaubt im Estrich. Ab und zu hole ich sie führen und dass ich mal wieder ein bisschen durchschauen.
Heute drehst du keinen Pin, fällt mir auf.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boisro und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Thürlimann. Der Karl aus Knonau, Brigitte, um den geht es in unserer heutigen Folge. Das ist sein richtiger Name, gell, Karl?
Ja, man nennt ausnahmsweise nenne ich mir ihn mit dem richtigen Namen. Er will das auch so, er ist einverstanden damit. Wir haben schon mehrfach über seinen Fall berichtet und er will das Gegenteil davon von sich verstecken. Er will, dass man seine Geschichte bekannt macht.
Beschreib ihn mal, wer muss ich mir vorstellen, wenn ich an Karl denke?
Ich hatte Karl 2020 kennengelernt, also kennengelernt leibhaftig. Ich habe vorher schon von ihm gelesen. Dort hat er sich vor dem Obergericht vom Kanton Zürich verantworten. Und ich war unglaublich positiv überrascht, als ich dem Mann begegnet bin. Er war dort 73 Jahre alt, ist sehr modisch gekleidet, hat eine grosse, ja, sehr modische Brille getragen. Und ich hatte so den Eindruck, auch als ich mit ihm geredet habe, das ist ein charmanter, witziger, schalkhafter, kreative, nonkonformistische Mann. Es war sehr angenehm, mit ihm zu reden. Er hatte einen guten Witz gehabt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, gerade von Anfang an, ist, dass er viel zu mager ist. Also er ist wirklich fast versunken in seinen Kleidern. Die haben an seinem schmalen Körper nur so geschlottert. Und ich habe ihn angeschaut und denke, Karl, du musst unbedingt mehr essen.
Also, wach, clever kommt für mich jetzt auch da über in dieser Beschreibung. Du hast nonkonformistisch gesagt, wieso das?
Er ist so ein Künstlertyp, das merkt man. Er ist ein Tüftler, er sieht viel, er war so ein wacher Mensch gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, schon dort, wenn er ein Stück Karton sieht auf der Straße oder irgendeinen kleinen Gegenstand, dann sieht er schon, was man mit dem alles könnte machen. Und ja, und dann ist dann aber bei ihm schon sehr schnell der Wunsch, dann so einen Gegenstand auch können zu besitzen und mitzunehmen. Aber er hat in allem ein Potenzial gesehen. Im kleinsten Fätzchen Papier, übertrieben gesagt, etwas Wertvolles, das er gerne hat wollen haben und das er hat wollen um sich herum haben.
Mhm. Du beschreibst ihn in deinem Text für die Republik auch als Sonderling. Das kommt auch von dieser Sammelleidenschaft.
Ja, das ist jetzt ein bisschen freundlich ausgedrückt. Eben, wie gesagt, wir müssen uns bewusst sein. Ich habe ihn vor einem Gerichtsprozess kennengelernt. Und auf das hat er sich vorbereitet, hat sich gut angelegt, ist gefasst gewesen, hat gewusst, jetzt kommt ein wichtiger Auftritt. Aber an dem Ort, wo er damals gewohnt hat, in Knonau.
Also ganz im Süden vom Kanton Zürich, gerade so Grenze zum Kanton Zug.
Also Insider sage ich dem Säuliamt. Es ist mitten im Säuliamt, aber sehr ein schönes Dorf. Es ist sehr begehrte Wohngegend, grün, ländlich, mit so alten historischen Dorfkernen, aber gleich gut angebunden mit S-Bahn und Zug nach Zürich, nach Zug. Also man lebt im Grünen, ist aber verbunden mit der Stadt. Und dort hat der Karl lang, sehr lang, jahrzehntelang gelebt. Und zwar mitten im Dorf von Knonau, in einem sehr außergewöhnlichen Haus. Das war nämlich das älteste Haus von dieser Gemeinde, das dritte Jahrgang 1450. Und wir reden jetzt von einem Sonderling. Ich denke, viele Leute in Knonau würden das weniger nett umschreiben. dort in seiner Wohngemeinde hat er den Ruf gehabt als ein Querulant, als ein gefährlicher Mensch, als ein Störenfried, als einer, der ja, die Sicherheit und Ordnung im Dorf ziemlich auf den Kopf gestellt hat.
Was ihn genau zu dem Störenfried gemacht hat, über das reden wir noch ausführlich. Ich möchte noch schnell dort bleiben, was das Ganze ausgelöst hat. Also was ihn in die Sonderrolle hineingebracht hat, das Sammeln, das Horten. Wie gross ist denn das gewesen?
Ja, also, das klingt so harmlos, gell? Wir reden von Kaffeedeckeli, von Pinsammlung. Bei ihm hat das ein Ausmaß angenommen, das ich mir selber fast nicht vorstellen kann. Ich habe es nicht erlebt, ich habe es nie gesehen, aber der hat so viel gesammelt, dass am Schluss, wo er allein in dem geschichtsträchtigen historischen Haus gewohnt hat, dass das vom Boden bis zur Decke auf voll gefüllt ist mit Gegenstand. Und noch weiter, das Haus hat einen sehr schönen Umschwung gehabt, Garten, Bäume, Büsche, ist aber eben mitten in der Gemeinde gestanden. Und er hat so viel Gegenstände gesammelt, dass er auch den Garten und das ganze Grundstück um sein Haus herum vollgestopft hat mit Gegenständen, sodass er bis in die Strasse und bis aufs Trottoir raus hat müssen seine Sachen stapeln, weil es auf derart überbordet ist.
Das war alles voll gewesen.
Das müssen wahrscheinlich Tonnen von Material gewesen. Und ich erwähne da noch lange nicht das Ganze. Es ist dann im Laufe der Zeit herausgekommen, dass er noch zusätzliche Scheunen angemietet hat, weil er einfach keinen Platz mehr hatte. Im Haus und ums Haus herum und hat dann auch noch Scheune vollgestopft mit, einfach mit allem, was ihm unter die Finger gekommen ist.
Wie hat der Karl selber das beschrieben? Also hat er irgendwie eine Erklärung gehabt für die Obsession?
Also er hat es natürlich nie als krankhaft bezeichnet. Er hat einfach gesagt, er sei ein Sammler, eben, er sieht das Potenzial von diesen Gegenständen. Es ist klar wurde, dass er die Gegenstände liebt. Das ist ein Teil von seiner Welt, sogar wahrscheinlich von seiner eigenen Persönlichkeit geworden. Er hat eine ganz enge, innige Verbundenheit aufgebaut mit diesen Gegenständen, die er gefunden hat oder die ihm zugekommen sind und die er bei sich irgendwann mal untergebracht hat. Er hat sich von dem fast nicht können trennen. Was er aber gemacht hat, und mit dem hat er seine Sammelwut eigentlich auch begründet, bis am Schluss. Er hat immer gesagt, dass Theaterleute vom Kanton Luzern zu ihm kommen und Requisiten suchen für ihre Theateraufführungen. Und da hat er riesig Freude gehabt. Da hat er gemerkt, das hat einen Sinn. Also er tut eigentlich zielstrebig sammeln, weil das wird ja gebraucht und Theaterleute sind ihm sowieso sympathisch gewesen. Das sind Künstlerinnen und Künstler, denen hat er das gerne ausgeliehen und dort hat er auch gewusst, das kommt wieder zurück. Also so hat er es auch gegenüber den Behörden und gegenüber den Gerichtsinstanzen gerechtfertigt.
Also er sieht selber mehr so ein bisschen als Antiquitätenlager, wo man Fundstücke findet, wo man sonst vielleicht nie mehr überkommt. Und andere bezeichnen es als Müllhalde, wo sich defektes Zeug stapelt.
Ja, mit der Zeit das ist es ein riesen Ärgernis geworden für die Gemeinde Chnunau. Eben, es war auch sichtbar gewesen. Vielleicht, wenn es nur in seinem eigenen Haus gehabt hätte, hätte man ihn machen lassen. Es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch geworden irgendwann, weil man sich hätte die Frage stellen müssen, kann der Karl noch genug zu sich schauen? Also, oder vernachlässigt er sich total? Aber das ist derart rausgequollen aus allem und ist derart sichtbar gewesen auf dem Grundstück, dass die Gemeinde wirklich auch von einer Gefährdungslage ausgegangen ist. Also die Rede war, es könnte zu Wasserverschmutzungen kommen, es könnte sonst zu Umweltverschmutzungen kommen und Brandgefahr war auch immer das Thema gewesen. Also der langen Rede kurz, die Gemeinde hat wie gemerkt, wir können dem nicht mehr länger zuschauen. Und hat sich zu einer, wenn nicht sogar zwei, gross angelegten Räumungsaktionen entschieden.
Hat Karl allein gelebt in dem grossen Haus?
Am Schluss war er allein dort, wo wirklich die Sammelwut ganz schlimm wurde, zusammen mit seinem Hund in dem Haus. Aber also lange Zeit war es eine vierköpfige Familie gewesen, der Karl mit seiner Ehefrau, einer Tochter und einem Sohn. Und die Kinder, das ist noch interessant, die erzählen von einer sehr schönen Kindheit mit dem Karl, mit ihrem kreativen Vater und in dem schönen alten Haus mit dem wilden, verwunschenen Garten. Das war mal eine recht idyllische Familienoase.
Also die Nachbarn, das Dorf war verärgert. Die Gemeinde hat reagiert. Du hast gesagt, sie haben den Platz räumen lassen. Wie ist das vonstatten gegangen?
Das muss recht eine dramatische Aktion gewesen sein. Von einer anderen Gerichtsinstanz, wo ich nicht dabei war, war die Rede von 32 Mulden, die es gebraucht hat, mit 30 Kubikmeter Gegenständen, die haben müssen entsorgt werden, müssen entsorgt werden. Der Karl hat sich bis zum Schluss dagegen gewehrt. Der Karl hat immer gesagt, das hätte die Gemeinde nicht dürfen, das sei illegal gewesen, das sei sein Eigentum, wo einfach gegen seinen Willen entsorgt und vernichtet worden sei. Und er macht die Gemeinde für das schadenersatzpflichtig. Die Gemeinde wiederum sagt einfach, es ist gesundheits- und umweltgefährdend gewesen, was sich dort auf dem Areal mitten im Dorf angesammelt hat. Also,
sie hat das in dem Fall getroffen. Sie war tatsächlich sein Eigentum gewesen, auf seinem Privatgrund.
Ja, sie hat das dürfen, Boas. Da gehen Meinungen auseinander. Aber Stand heute hat niemand gemeint, belangt, dass sie das gemacht hat. Und ich habe den Eindruck, das hat wirklich ein Ausmaß angenommen, dass sich das Gemeinde nicht mehr hat länger können gefallen lassen. Die Frage ist natürlich, hat man es ein bisschen sanfter können machen, hat man können den Karl mit einbeziehen in die Räumungsaktion. Aber das Problem ist, die sind derart zerstritten gewesen, der Karl und die Gemeindebehörde. Da hat man schon lange nicht mehr können miteinander reden. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil vom Drama.
Nach dieser Räumung hat es komplett anders ausgesehen im Dorfkern von Knonau. Man hat das Haus plötzlich wieder gesehen von Karl. Die Fassade war frei gewesen, der Platz leer geräumt. Aber es ist nicht lang gegangen und der Karl hat wieder mit Sammeln angefangen und es hat nachher alles eigentlich wieder ausgesehen wie vorher. Und dann, zwei Jahre darauf ab, wir sind mittlerweile im Jahr 2017, ändert sich wieder alles. Was ist passiert, Brigitte?
Ja, das ist ein unglaublich einschneidendes Ereignis gsi und Familienangehörige von Karl sagen, dass das hat ihn wirklich gebrochen, wo das passiert ist. Und zwar ist in einer Nacht 2017 in dem völlig vollgestopften Haus von Karl ein Brand ausgebrochen. Und mitten in der Nacht, er ist daheim gsi, er ist im Bett gsi, er hat geschlafen, sein Hund ist im Haus gsi. Und er ist erst verwacht, wo es wirklich schon leichter gebrannt hat in seinem Haus. Und man muss sich vorstellen, das muss gebrannt haben, so etwa Feuerbeschleuniger drin sind mit all diesen vielen Sachen, die er dort aufbewahrt hat. Er hat mit knapper Not noch das Haus verlassen. Also der Brand hat ihm fast das Leben gekostet. Von dem Schock hat er sich nie mehr erholt. Und was für ihn genauso schlimm war, ist, dass er erlebt hat, wie streng nach seiner Auffassung gemeint mit seiner Sammelleidenschaft umgeht. Also, dass er da zwangsgeräumt wird, dass er sonst immer wieder Ärger hat mit der Gemeinde. Aber was jetzt den Brand betrifft, also warum das Feuer ausgebrochen ist und ob das nicht allenfalls Brandstiftung könnte sein, da ist erstaunlich wenig passiert. Und das hätte Karl bis zum Schluss nicht verstanden.
Also das weiss man heute nicht, was das den Brand ausgelöst hat?
Man schließt sicher Brandstiftung nicht aus, aber man hat das jetzt nicht besonders ernsthaft untersucht. Und ja, also Stand heute ist, also bald 10 Jahre später, ist, dass man nicht weiss, warum der Brand ausgebrochen ist, wo einem Menschen fast das Leben gekostet hat und das Haus ist bis auf ein paar wenige Grundmauern abgebrannt. Und darum ist natürlich, das hat der Karl immer gesagt, aber es ist ja naheliegend, dass man auf den Gedanken kommt, hat echt einer von den Nachbarn, der sich jahrelang geärgert hat über den Müllhaufen vor seinen Augen, hat echt da einer ein bisschen nachgeholfen und warm abbrechen, sagt man dem. Also endlich das Problem loswerden, das die Gemeinde schon seit so vielen Jahren beschäftigt. Anzünden, wegbrennen und alles ist fort und es ist wieder so, wie man es will. der Gedanke ist nicht ganz abwegig, aber wie gesagt, man hätte nie entschuldigen können.
Es gibt keinen Beweis oder Indizien, es ist einfach ein Verdacht.
Mhm. Ja, das ist ein reiner Verdacht.
Mhm. Also das Haus wird durch den Brand komplett zerstört. Ich habe gelesen, die Feuerwehr sagt, sie ja nicht können ins Haus hineingehen, löschen, weil alles so vollgestellt war mit Zeug. Am Schluss bleiben 3 Aussenmauern stehen, viel mehr nicht. Und kurz darauf ist das passiert, was der Karl dann schliesslich vor Gericht gebracht hat. Was ist passiert?
Der Karl ist immer verzweifelter geworden. Er hat sich in die Enge getrieben gefühlt. Und er hat sich angefangen zu wehren gegen behördliche Massnahmen und Auflagen. Und er hat dann nach dem Brand hat er bei einer Gastfamilie Unterschlupf gefunden. Also, dass er nicht muss auf einem Bänkchen übernachten oder in einem Garten, hat er bei einer Familie wohnen und hat dann gegenüber dieser Familie Morddrohungen ausgesprochen gegenüber dem damaligen Gemeindepräsident und einem weiteren Mitglied von der Gemeindeexekutive. Und die Gastfamilie, die ist derart verschrocken über die massiven und konkreten Drohungen, dass sie das weiterverzählt hat, dass sie die Gemeindeverwaltung informiert hat. Auf das aber hat die Gemeinde sogar beschlossen, die Verwaltung zu schliessen für ein paar Tage. Man hat sich derart verängstigt und unsicher gefühlt. Und für den Karl hat es bedeutet, dass er von der Polizei abgeführt worden ist für eine Einvernahme. Auch gegen das hat er sich gewehrt natürlich.
Mhm. In der Drohung, kannst du das noch ausführen, was das heisst, massiv und konkrete Drohung?
Ja, er hat gesagt, er würde sie verschiessen. Das war ziemlich eindeutig. Und er würde sich selber nachher das Leben nehmen. Zuerst seine ärgsten Feinde ermorden und dann selber gehen. Das war die Drohung, wo er geäussert hat.
Daraufhin ist die Polizei geschaltet worden und du hast gerade erzählen, wie es weitergegangen
genau,
ist.
Genau, die haben natürlich den Karl mitnehmen von Posten für eine Einvernahme und der Karl hat sich schon lange nichts mehr gefallen lassen von der Behörde. Er hat gefunden, er hat jetzt gar keine Zeit und gar Besseres zu tun. Er hat, glaube ich, den Hund zum Tier anzubringen, irgend so etwas. Ist nicht einfach eingestiegen mit den Polizisten, hat angefangen sich wehren, rumtrampeln, beissen, kratzen. Das hat ihm einen weiteren Anklagepunkt eingebrockt. Gewalt und Drohung gegen Beamte, heisst das, glaube ich.
Also es war die Drohung, die zuerst passiert ist,
ja,
jetzt ist noch Gewalt gehabt.
Gegen die Exekutivbehörde, dann hat er noch so leichten Widerstand angewendet gegenüber Polizisten. Und dann ist bei der Einvernahme kommt dann doch noch ein dritter Tatbestand. Der ist einmal so hässig geworden bei der Einvernahme, dass er dem Polizist, der ihm gegenüber gesessen ist, das Wasser ins Gesicht geschüttet hat. Das sind die 3 Sachen.
Das hat brodelt in ihm.
Ja, und das hat ihm ein Strafverfahren eingebracht. Und das klingt jetzt irgendwie so harmlos. Gut, außer die Todesdrohungen, die sind nicht harmlos. Aber für diese Vorwürfe, wegen diesen Tatbeständen, ist er in Untersuchungshaft gewandert.
Das ist bis zu dem Zeitpunkt, wo nach der Verhandlung angesetzt war, oder wie lange ist das gegangen?
Das ist kurz vor der erstinstanzlichen Verhandlung. Dann muss übrigens eine Untersuchungshaft immer beendet werden, nur als kleiner Einschub. Du darfst als Staatsanwaltschaft so lange Untersuchungshaft anordnen, bis du eine Anklageschrift vor Gericht eingereicht hast. Und dann musst du sie immer aufheben.
Also es kommt zu dieser ersten Verhandlung. Der Vorwurf ist klar, den hast du gerade beschrieben. Gibt es eigentlich auch strafmildernde Faktoren, was da zum Trägen kann sind?
Ja, das hat der Verteidiger selbstverständlich ausgeführt. Er hat gesagt, das hat der Karl nie im Leben ernst gemeint. Er hätte das nie gemacht. Eben, er hat sich nur in die Enge getrieben gefühlt. Und es sind keine Reden davon, dass er das jemals umgesetzt hätte. Das ist der Versuch, sie komplett abgestritten. Hat auch der Karl nicht, dass er sich strafbar gemacht hat. Er hat das mit den Drohungen, von dem hat er sich immer klar distanziert gesagt. Er hat dann gesagt, so deutlich und in diesen Worten hat er das nicht geäussert. Für was er einsteht, klarerweise ist, dass er sich gewehrt hat gegen die Festnahme und dass er dem einen Polizist Wasser ins Gesicht geschüttet hat. Für das steht er ein.
Hat sich, glaube ich, auch mal entschuldigt, irgendjemandem gegenüber?
Er hat sich immer mal wieder entschuldigt, er hat auch immer mal wieder bedroht. Ich habe da ehrlich gesagt den Überblick ein bisschen verloren. Aber ja, also was so die kleineren Delikte betrifft, hat er sich durchaus ständig gezeigt, aber ich kenne auch die Art und Weise, was die Todesdrohungen betrifft.
Wie ist das denn ausgegangen da vor dem erstinstanzlichen Gericht? Es ist schon gerade schon ein bisschen angetönt, es ist nicht die letzte Instanz geblieben, aber wir bleiben mal bei dem ersten Urteil.
Genau, dort bin ich nicht gewesen. Das war das Bezirksgericht Affolter, Affolter am Albis. Das Gericht hat Karl antragsgemäss schuldig gesprochen und verurteilt. Und er ist zu 8 Monaten Freiheitsstrafe unbedingt verurteilt worden, begleitet von einer ambulanten Massnahme. Das heisst, dass er zusätzlich oder parallel zu der Gefängnisstrafe auch noch therapeutisch behandelt wird.
Wegen dem krampfhaften Sammeln, oder um was ist das gegangen?
Ja, ich glaube, so ein bisschen generell, weil man das Gefühl hatte, dass der Karl Unterstützung braucht. Aber ja, man muss das wirklich sagen, das krankhafte Sammeln, das ist eine Krankheit. Also das ist eine psychische Krankheit. Und das Gericht in Affolter hat den Eindruck gehabt, es würde sich lohnen, wenn man da ein bisschen daran schafft.
Der Karl war natürlich überhaupt nicht einverstanden mit dem Urteil. Er ist dann in die nächste Instanz gelangt. Nach dem Bezirksgericht Affolter am Albis, dann als Obergericht Zürich. Das ist dort, wo du auch dabei warst, Brigitte. Was ist dort passiert?
Der Karl ist auf 3 sehr verständnisvolle Richter gestossen am Obergericht. Und zwar verständnisvoll in dem Sinn, sie haben ihm zugelassen, sie haben ihn reden lassen. Und das war ihm ganz wichtig. Er wollte den Richterinnen und Richtern erzählen, was passiert ist und was der Kern des Problems ist. Das war ihm immer ein Anliegen, zu sagen, wir müssen jetzt nicht nur über die Drohungen reden oder dass sich ein Polizist Wasser ins Gesicht geschüttet hat. Wir müssen doch darum reden, was die Gemeinde seit so vielen Jahren antut und illegal handelt und ich bin das Opfer. Ich bin nicht der Beschuldigte. Schau doch meine ganze Geschichte an. Und die Zeit haben sich die Oberrichter tatsächlich genommen und haben dem Karl zugelassen, wie er geschildert hat, was sein Problem mit der Gemeinde ist.
Mhm. Er ist dort so auftreten, wie du ihn am Anfang beschrieben hast, wo er sich schick rausgeputzt hat für die Verhandlung.
Also nicht schick, das finde ich eben interessant. Er ist nicht in Anzug und Krawatte gekommen. Er hat das sicher gefunden unter seinen Theaterrequisiten. Er ist so modisch, leger, aber sehr bewusst und sehr anständig gekleidet. Aber es war ein Künstlertyp gewesen, der dort von Obergericht gestanden ist und nicht einer, der sich jetzt pro forma in eine Schale geworfen hat.
Wo hat er eigentlich gelebt in dem Moment? Sein Haus hat es ja nicht mehr gegeben. Oder nur
genau,
ein paar Aussenmauern.
Genau, die Grundmauer gegeben. Das ist eine unglaublich traurige Geschichte, dass der Karl hat zum Zeitpunkt vom Obergerichtsverfahren in einem Wohnwagen gelebt, wo er aufs Grundstück gestellt hat, eigentlich neben die Mauern, die noch stehen geblieben sind von dem alten geschichtsträchtigen Haus, und hat dort unter sehr, ja, soll man sagen, einfacher, ist ein bisschen positiv ausdrücken. Ich würde sagen, unter erbärmlichen, prekären Zuständen. Dort gehauset in dem Wohnwagen. Er hat auch praktisch kein Geld gehabt. Ich habe schon gesagt, am Anfang, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, Karl isst doch mehr. Aber er hat wirklich zum Teil nicht das Geld gehabt, um sich anständig zu ernähren. Das hat er auch erzählt vor Obergericht. Er hat dem Gerichtsvorsitzenden so ein bisschen seinen Alltag geschildert und hat gesagt, ja, wenn er im Volk als Brot überkäme, dann würde er sich eine Brotsuppe kochen. Aber für einen Servela länge es also nur einmal pro Woche.
Das klingt schon sehr heftig. Ist denn da nicht noch irgendwie Geld rum gewesen? Also der Karl ist im AHV-Alter, er hat kein Geld gehabt, weil Miete muss ja nicht zahlen für den Wohnwagen auf dem eigenen Gelände.
Beim Karl ist überhaupt nichts mehr aufgegangen in seinem Leben. Wir haben vielleicht 2 Sachen noch nie erwähnt, die wichtig sind, dass man nachvollziehen kann, in welchem Zustand sich der damals 73-Jährige befunden hat. Erstens war er verbeiständet, weil Es ist der Kesp wie klar gewesen, der Mann hat sein Leben nicht mehr im Griff. Also er kann vor allem behördliche und administrative Angelegenheiten kann er nicht mehr selber regeln. Und das ist aber auch für den Karl wieder ein Grund gewesen für seine Auflehnung, für seine Opposition. Das hat er nie akzeptiert, dass Kesp sich in sein Leben einmischt und jetzt gefahrt, anfängt, einzelne Geschäfte zu übernehmen von ihm. Das ist Grund gewesen von grosser Verbitterung bei ihm, also auch Teil von seinem querulatorischen Verhalten. Und dann hat er eben schon sehr lange einfach keine Rechnungen mehr gezahlt und er ist bis über beide Ohren verschuldet gewesen. Und das Drama ist ein bisschen, wenn er rechtzeitig noch, auch jetzt nach dem Brand von 2017, wenn er trotzdem noch das Grundstück verkauft hat, ja, auf dem Boden, wo er da steht, mitten in der Gemeinde Knonau, dann hätte er wahrscheinlich noch eine rechte Summe Geld können einlösen und so vermutlich einen Lebensabend in Anstand und Würde verbringen. Aber er hätte das nicht wollen. Das wäre für ihn eine Niederlage gewesen. Es ist ihm so wichtig gewesen, dass er weiterhin auf seinem Grundstück kann leben und sechs in einem Wohnwagen, er hätte das nicht hergeben.
Vor Gericht hat er sich anlassen können von der Seele reden, wie es ihm schlecht ergangen ist. Aber um das ist es eigentlich dem vor Gericht gar nicht gegangen. Es ist darum gegangen, um die Drohung und Gewalt gegen Behörden und Beamte. Wie hätten es zweitinstanzliche Gericht entschieden?
Also der Karl hat nichts gewonnen vom Obergericht. Auch das Obergericht hätte alle Vorwürfe müssen bestätigen. Das war völlig klar gewesen, dass das passiert ist und dass der Karl schuldig ist. Und es hat die Strafe vom Bezirksgericht Affolter bestätigt. Also es ist geblieben bei diesen 8 Monaten Freiheitsstrafe unbedingt, begleitet von einer ambulanten Massnahme. Das ist unerfreulich für den Karl, aber ich habe dort doch den Eindruck gehabt, dass sich das Gericht Zeit genommen hat und den schwierig querulatorischen Mann angehört hat, hat wenigstens für einen Moment hat ihm sehr viel gebracht. Also einfach das Gefühl gehabt, da sitzen 3 Leute, die nehmen sich Zeit und die hören mir zu. Aber das Resultat ist in keiner Art und Weise befriedigend gewesen.
Es ist gleich geblieben. 8 Monate unbedingt heisst, er muss ins Gefängnis.
Sitzen.
Schon 6 Monate Untersuchungshaft, wo ja angerechnet werden an so einem Fall, aber das heisst, es bleiben noch 2 Monate.
Ich bin dem nie nachgegangen, ob er jetzt tatsächlich noch einmal müssen 2 Monate ins Gefängnis gehen. Was ich aber vernommen habe, nicht durch den Karl selber, sondern ich habe mit seiner Tochter telefoniert, ist, dass es oft in dem Stil weitergegangen ist. Also der Prozess vor dem Obergericht Zürich und die Verurteilung und die Strafe, die sind überhaupt nicht das Ende gewesen von seinem Weg durch die Strafjustiz.
Wie geht es denn Karl heute?
Nicht gut. Es geht ihm sehr schlecht. Wie gesagt, ich habe das nicht von ihm selber erfahren. Ich habe mit seiner Tochter telefoniert. Und sie hat mir erzählt, dass der Karl nächstes Jahr 80 Jahre alt wird und dass er aber inzwischen derart krank ist, dass er nicht mehr selbstständig leben kann. Er hat müssen in eine Institution gebracht werden. Und was eigentlich traurig ist, es geht ihm inzwischen so schlecht, dass er so geschwächt, dass er sogar aufgehört hat sammeln. Das hat meine Tochter gesagt. Am Anfang ist ja das ein Problem gewesen, wie immer. Also, wenn man den Karl in ein Zimmer tut, in eine Institution, das Erste, was er macht, ist, das Zimmer vollstellen mit Gegenständen, die er findet. Das hat er selbstverständlich am Anfang auch gemacht. Und inzwischen ist er derart geschwächt, dass er nicht mehr sammelt. Und das ist für seine Angehörigen wie das Zeichen, dass er sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. Und ich habe von der Tochter auch erfahren, dass er weiterhin Drohungen ausgesprochen hat, dass er nochmal in Untersuchungshaft musste, nochmal ein halbes Jahr. Sie hat mir gesagt, das ist ein neuer Fall. Sie hat von mehreren neuen Fällen gesprochen. Sie hat gesagt, es sei in keiner Art und Weise besser geworden. Es sei in dem Stil weitergegangen, wie ich es damals 2020 vom Obergericht erlebt habe. Also in keiner Hinweis irgendeine Besserung in Sicht.
Kein Happy End. Ich bin vor dieser Aufnahme auch noch schnell auf Google Maps schauen, wie es in Knonau aussieht. Und es ist noch interessant, wenn man dort die Bilder von der Strasse anschaut. Auf der einen Seite sieht man noch die Altansicht mit dem Haus, wie es wirklich zugestellt ist bis an den Rand. Und von der anderen Seite her sehen wir ein bisschen neuere Aufnahmen aus dem Jahr 2023 ist der Stand, wo man ein leeres Grundstück sieht. Also auch keine Brandruine mehr. Es ist eingehackt, Geissen sind am Grasen. Weißt du, wie es heute aussieht oder was mit dem Grundstück passiert ist?
Ja, das ist wieder eine riesige Veränderung. Die Gemeinde Knonau plant dort, ein neues Dorfzentrum zu bauen auf dem Areal, das früher am Karl gehört hat und mit den umliegenden Grundstück. Dort sollen mehrere Häuser neu gebaut werden. Also ein bisschen im historischen Dorfstil, so um den Dorfcharakter zu behalten. Aber das wird ja komplett neu überbaut. Und so wie es ausgesehen hat damals mit dem Haus von 1450 und dem wild romantischen Garten rundherum, wo zwei kleine Kinder gespielt haben, ja, die Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein.
Mhm. Gehört es immer noch ihm? Weißt du das?
Nein. Das Areal gehört nicht mehr am Karl. Es ist das eingetreten, was er immer am meisten befürchtet hat. Es ist zwangsversteigert worden.
Und in Knonau haben sie jetzt Ruhe. Der Störenfried ist weg.
Der Störenfried ist ruhig und weg. Und ja.
In unserem Podcast, Brigitte, können wir ja immer nur einen kleinen Teil von einer Geschichte besprechen. In dem Fall, im Fall von Karl aus Knonau, gibt es die Chance, um noch einen viel grösseren Teil von der Geschichte kennenzulernen. Und zwar mit dem Podcast «Zündstoff» von der Republik. Im Jahr 2019 haben nämlich die beiden Journalistinnen Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank die Geschichte von Karl in einer mehrteiligen Serie erzählt. Das Spezielle daran ist auch noch Franziska, das ist die Tochter von Karl. Sie gehen in dem Podcast unter anderem auch auf den Brand ein, mitten in der Nacht. Sie gehen dem nach, wie ist das eigentlich genau mit dem Feuer. Also nachhören lohnt sich. Der Link zu Zündstoff ist im Episodenbeschrieb. Danke vielmals, dass du uns mal Detail von dieser Geschichte erzählt hast, Brigitte. Jetzt wünsche ich dir und allen, die zuhören, schöne Weihnachten. Ich habe ein Geschenk für dich übrigens.
Ist es ein Pin von deiner
Sammlung? Es ist ein Pin aus meiner Sammlung. Du hast es erraten. Schau, da kannst du mal schauen, was für einen ist.
Also mit dem Pin darf ich auch nie an eine Demonstration gehen in der Stadt Zürich. Aber herzlichen Dank, Boas. Es steht Kantonspolizei Zürich drauf, aber es ist ein schnittiges Polizeiboot abgebildet. Immerhin das, kein Revolver. Herzlichen Dank, Boas. Ich bin gerührt über das Geschenk.
Und weil nicht nur für Brigitte Weihnachten ist, sondern für uns alle, verschenke ich noch 3 weitere Pins aus meiner Sammlung. Wer also Interesse hat, darf sich sehr gerne melden. Die ersten 3 sind die glücklichen. Einfach melden an audio@republik.ch oder über eine Sprachnachricht. Nummer, die steht im Episodenbeschrieb. Das war die 3. Gewalt, der Justiz-Podcast von der Republik. Mein Name ist Boas Roux und mich freut, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.